Aaron Mains beschreibt in der Parabel mit dem Titel Die zänkische Braut eine Szene aus einer Trauzeremonie. Vorne steht der Bräutigam in einem tadellosen Smoking, stattlich lächelnd, mit glänzend geputzten Schuhen, voller Erwartung auf die Braut. Alle Gäste und Besucher der Traufeier haben ihre Plätze eingenommen. Endlich kommt der große Augenblick. Die Orgel setzt mit vollem Crescendo ein und der feierliche Hochzeitsmarsch ertönt. Alle erheben sich von ihren Plätzen, schauen zur Eingangstür, um den ersten Blick auf die Braut zu erhaschen. Plötzlich hört man ein erschrecktes Keuchen. Die Hochzeitsgesellschaft ist völlig geschockt. Der Bräutigam starrt total verwirrt. Statt einer hübschen Frau im eleganten weißen Kleid, die hinter ihrem Spitzenschleier freundlich lächelt und feierlichen Schritts auf den Bräutigam zugeht, hinkt die Braut den Gang entlang. Ihr Kleid ist befleckt, es ist zerrissen, ihr Bein scheint verkrümmt zu sein, hässliche Schnittwunden und Prellungen bedecken ihre nackten Arme, die Nase blutet, das Auge ist blutunterlaufen, geschwollen, das Haar aufgelöst. Verdient dieser stattliche Bräutigam nicht etwas Besseres als das? Fragt die Verfasserin. Und dann kommt die erschütternde Aussage: Leider hat seine Braut, die Gemeinde, mal wieder einen Kampf ausgefochten. Dabei schreibt doch Paulus im Epheserbrief, dass Christus die Gemeinde, die er liebt, zu einer Braut machen möchte, von makelloser Schönheit. Können wir uns vorstellen, wie die Hochzeitsbilder aussehen würden, wenn Christus heute seine Braut, die Gemeinde, für sich beanspruchen würde? Wie würde er, unser herrlicher Bräutigam, neben dieser zänkischen Braut stehen? Der Puritaner Thomas Brooks sagte einmal: Wenn Wölfe die Lämmer beunruhigen und würgen, dann ist das kein Wunder. Wenn aber die Lämmer sich gegenseitig ärgern und plagen, dann ist das unnatürlich und ungeheuerlich. Nun, so undenkbar und unnatürlich es auch erscheinen mag, die Braut, sprich die Gemeinde, hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gezankt und gestritten. Es scheint wirklich so, dass der Feind ein großes Interesse daran hat, Störungen und Spaltungen innerhalb der Gemeinde zu verursachen. Er möchte nicht, dass die Braut heilig, untadelig und schön dem Bräutigam entgegengeht. Er hasst den Bräutigam und er hasst auch die Braut. Jede Art von gesunden und schönen Beziehungen sind ihm verhasst. Und als der Durcheinanderbringer versucht er ständig, auch unter Christen, Misstrauen und Kleinkampf und Uneinigkeit und Disharmonie zu erzeugen. Und diese Thematik, sie bringt uns zurück zu unserer Predigtreihe über den Philipperbrief, die wir schon seit einigen Monaten haben und vor den Feiertagen unterbrochen hatten. Und wir wollen heute aus dem 4. Kapitel, das ist das letzte Kapitel, die Verse 1 bis 3 gemeinsam uns anschauen. Ihr erinnert euch noch, der Philipperbrief ist ein sehr persönlicher Brief zwischen dem Apostel Paulus und dieser Gemeinde, bestand eine herzliche Beziehung, was uns nicht wundert, denn Paulus selbst hatte diese Gemeinde gegründet. Und sitzt er im Gefängnis in Rom und er schreibt diesen Brief, um die Geschwister zu ermutigen, sich an Gott, aber auch aneinander zu erfreuen. Er ermahnt sie, Evangeliums- und Christus zentriert zu leben, aber warnt sie auch vor den Feinden des Evangeliums, der Gesetzlichkeit und auch dem moralischen Liberalismus. Und mit dem wunderschönen Hymnus in Kapitel 2 versucht er, sie zu ermutigen, dass die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, auch ihren Umgang miteinander bestimmen soll. Nur so können sie geistlich wachsen und verändert werden und in dieser dunklen, heillosen Welt wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und er erinnert sie aber auch, sich von der Vergangenheit zu lösen, sich nicht von ihr bestimmen zu lassen, sondern mit aller Kraft dem Ziel der Christusähnlichkeit entgegenzugehen. Und letztlich haben Christen doch diese wunderbare Hoffnung, dass Jesus, unser Retter und Herr, in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und dann wird er auch unseren unvollkommenen Körper umwandeln und seinem Auferstehungskörper gleichmachen. Das war der Grundtenor der letzten Predigt über den Philipperbrief oder aus dem Philipperbrief. Und auf der Grundlage dieser wundervollen Hoffnung folgen jetzt in Kapitel 4 noch einige abschließenden Ermahnungen und Anweisungen. Lass uns die Verse 1 bis 3, also aus Kapitel 4, lesen. Da heißt es: Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Schlachterbibel übersetzt ein bisschen anders, wörtlicher. Darum, aufgrund dieser Hoffnung, kann man sagen, meine geliebten und ersehnten Brüder oder Geschwister, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Liebe Geschwister, diese Verse erlauben uns, glaube ich, einen kurzen Blick durch Schlüsselloch einer frühchristlichen Gemeinde. So erfreulich diese Gruppe von Christen auch war, sie hatten ja keine großen dogmatischen oder ethischen Probleme, wie manche anderen Gemeinden damals. So gab es auch bei ihnen einige Plänkereien, einige zwischenmenschlichen Konflikte und Spannungen. Auch unter ihnen hatte der Feind Disharmonie gesät. Und der Paulus möchte diese Disharmonie abbauen. Das ist das Thema hier. Und deshalb schreibt er auf seine typische Art und Weise zunächst mal eine allgemeine Ermunterung, bevor er dann eine persönliche Ermahnung ausspricht. Und hinter all dem steht der Wunsch, dass die Philipper ihre Uneinigkeit überwinden möchten und die uneingeschränkte Freude in ihren Herzen wiederkehre. Zuerst also diese allgemeine Ermunterung: Steht fest im Herrn. Es ist beeindruckend, mit welcher Liebe und Zuneigung der Apostel Paulus diese letzten Ermunterungen und Ermahnungen hier einleitet. Achten wir mal auf die vielen liebevollen Bezeichnungen für die Gläubigen hier. Er nennt sie zunächst mal Geschwister. Da steht dieses schöne Wort Adelphoi, wörtlich Brüder. Aber gemeint sind alle Glaubensgeschwister. Die NGÜ übersetzt also richtig. Und er nennt sie nicht nur Geschwister, sondern auch geliebte Geschwister. Paulus hat diese Menschen ins Herz geschlossen. Er mochte diese Menschen, er sehnte sich nach ihnen. In seinem Herzen empfand er einen tiefen Schmerz, von diesen geliebten Freunden getrennt zu sein. Und so sagt er sogar, ihr seid meine Freude und meine Krone oder mein Siegeskranz. Ich sehne mich nach euch. Merken wir, welch ein Hirtenherz der Apostel eigentlich hatte. Wie ihm nicht nur das Evangelium und die Lehre wichtig waren, das auf jeden Fall, aber auch die Beziehungen. Wie das gelebt wird, was man erkannt hat und was man glaubt. Und er spricht hier sehr seelsorgerlich zu ihnen. Er möchte sie nicht maßregeln, sondern ihr Herz, ihre Seele, ihr Innerstes ansprechen. Und so drückt er mit diesen Worten zunächst aus, was ihm diese Geschwister bedeuten. Wir können da einiges von ihm lernen. Bevor wir den Finger auf ein spezielles Beziehungsproblem legen, sollten wir uns eigentlich fragen, wie stehe ich zu diesen Geschwistern? Was bedeuten sie mir wirklich? Sehe ich in ihnen Geliebte Gottes? Sehe ich in ihnen meine geliebten Geschwister? Die Ermunterung hier, steht fest im Herrn oder haltet mit der richtigen Einstellung treu zum Herrn, die ist ja eingebettet sozusagen von all diesen freundlichen, liebevollen Bezeichnungen. Und ich denke, so muss seelsorgerliches Zureden geschehen. In Liebe muss die Wahrheit gesagt werden. Denn Wahrheit ohne Liebe ist wie eine Nadel ohne Faden, die zwar sticht, aber nicht zusammennäht. Die allgemeine Ermunterung also steht fest im Herrn. Wenn man die Probleme angehen will, die sich aus der Uneinigkeit unter Christen ergeben, bedeutet das zuallererst eine Rückbesinnung auf das Feststehen im Herrn, in seinem Werk, statt an der Selbstverwirklichung hängen zu bleiben. Und dieser Ausdruck steht fest, Paulus verwendet ihn ja auch noch an anderen Stellen, in anderen Briefen. Es ist ein militärischer Begriff, der uns an einen Soldaten in einem Kampf erinnert. Und ich denke, der Paulus will damit ausdrücken, meine Geliebten, meine ersehnten Geschwister, meine Freunde, meine Krone, achtet darauf, dass der Feind eure Stabilität nicht untergräbt. Wenn ihr zulasst, dass Uneinigkeit, das Streit, das Beziehungsproblem in eure Gemeinschaft eindringen, könnt ihr nicht mehr feststehen, ihr geratet ins Wanken. Seid also wachsam, wie so ein Soldat, der sich im Kampf befindet. Das Feststehen im Herrn ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung, um die Einheit zu bewahren. Sie beeinflusst ganz wesentlich die Harmonie in der Gemeinde. Was schließt dieses Feststehen alles ein? Nun, wir können nur feststehen, wenn wir dem Evangelium entsprechend leben, wenn die gute Lehre Christi unser Fundament bleibt, wenn wir seine Prioritäten übernehmen, seine Kinder lieben, seinen Willen suchen, wenn das wirklich unser höchstes Ziel ist. Und jetzt kommen wir auf unser Gemeindemotto hier, Gott zu ehren durch unsere Liebe zu ihm, unsere Liebe zueinander, unsere Liebe zu allen Menschen. Diejenigen, die sich wirklich danach richten, stehen fest im Herrn. Ich möchte vorschlagen, bevor wir zu dem nächsten Punkt gehen, dass wir uns ehrlich die Frage stellen, stehe ich fest im Herrn? Darauf kommt es an. Alle anderen Ausrichtungen wirken zerstörerisch. Wenn ich darin feststehe, was ich mir wünsche, oder wenn ich feststehe in meinen Traditionen oder feststehe in meinem Ansehen beziehungsweise darin, was andere über mich denken, wenn das mein Feststehen ausmacht und beeinflusst, dann stehe ich auf wackeligen Beinen. bin in Gefahr zu straucheln, zu fallen. Steht fest im Herrn. Das ist die allgemeine Ermunterung hier. Und dann legt Paulus seinen Finger auf ein ganz spezielles Beziehungsproblem in Philippi und er nennt sogar zwei Frauennamen. Evodia, Syntyche. Diese zwei Schwestern hatten einen Streit miteinander. Der genaue Anlass ihres Konflikts wird nicht genannt. Aber es wird deutlich, dass sie Schwierigkeiten miteinander hatten. In Vers 2 folgt also diese persönliche Ermahnung, seid wieder eines Sinnes, klärt eure Unstimmigkeiten, richtet euch wieder ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Mich beeindruckt zum einen diese Offenheit. Paulus scheut sich nicht in diesem Brief, die Namen der Frauen zu nennen, die Probleme miteinander hatten. Er schreibt es also hier nicht verdeckt oder allgemein, sondern direkt. Und ich gehe mal davon aus, dass er das tut, weil er genau weiß, dass die ganze Gemeinde in Philippi von diesem Konflikt weiß. Vielleicht sogar davon betroffen ist. Zum anderen finde ich es ebenso beeindruckend, was Paulus nicht tut. Er macht ihnen keinen konkreten Vorschlag oder er gibt ihnen keine konkreten Vorschläge, wie sie es im Einzelnen bewerkstelligen sollen, wieder einig zu werden. Das heißt, er erwartet, dass die beiden Frauen das miteinander ausmachen. Und der Paulus nimmt hier auch nicht Bezug auf seine apostolische Autorität, noch fügt er eine Warnung oder eine Drohung hinzu, so zum Beispiel, ja, was weiß ich, ich gebe euch noch 2 Wochen Zeit, eure Sache zu klären und dann, wenn das nicht geschieht, dann werde ich veranlassen, was weiß ich, dass ihr aus der Gemeinde ausgeschlossen werdet. Nein, der Paulus behandelt diese Angelegenheit mit Würde und Barmherzigkeit. Er ist zwar besorgt, aber er versucht nicht, die Situation aus der Ferne zu klären. Noch eine andere Beobachtung finde ich erwähnenswert. Paulus verwendet hier 2-mal das Verb ermahnen. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen. Beide werden ermahnt. Und das hinterlässt den Eindruck, dass auf beiden Seiten Fehler gemacht wurden. Eigentlich ist es eher selten der Fall, dass bei zwischenmenschlichen Beziehungsproblemen es nur einen Schuldigen gibt. Wenn Uneinigkeit und Streit und Unstimmigkeiten zwischen 2 Menschen oder 2 Gruppen entstehen, dann liegt meist auf beiden Seiten ein gewisses Maß an Schuld. Oder anders gesagt, der Weg zum Zerbrechen einer guten Beziehung ist meistens keine Einbahnstraße. Und deshalb müssen beide Seiten hier ermahnt werden, die gegenseitigen Fehler und das gegenseitige Versagen zu erkennen und sich dann auf gemeinsamem Boden zu treffen mit dem Willen, sich anzuhören und sich auf das gemeinsame Ziel auszurichten. So wie wir in ihm feststehen sollen, so sollen wir auch die Verständigung in ihm finden. Er, der Herr, ist die gemeinsame Grundlage. Und deshalb müssen beide Seiten den Herrn im Blick haben, wenn sie sich wieder einig werden sollen. Nun, eines Sinnes zu sein oder sich auf das gemeinsame Ziel auszurichten, bedeutet übrigens nicht, die gleiche Meinung haben zu müssen. Man kann in einer Sache auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem sich ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten und die persönlichen Streitereien beiseite legen, damit der Herr nicht verunehrt wird, sein Werk nicht Schaden nimmt. Und deshalb glaube ich, müssen wir neben allem offenen Gespräch und Dialog auch lernen, einander in unserer Unterschiedlichkeit, auch in unseren unterschiedlichen Wertvorstellungen, liebevoll auszuhalten. Nur so können wir Disharmonie abbauen. Wenn ich also den Paulus hier richtig verstehe, dann ist es für mich so, als würde er sagen, liebe Schwester, lasst doch euren Groll los. Geht wieder aufeinander zu. Hört einander an. Redet wieder miteinander. Und vor allem nehmt euch die Haltung als Vorbild, die Jesus uns gezeigt hat und vorgelebt hat. Er war sich nicht zu schade, auf die Erde zu kommen und völlig selbstlos sich hinzugeben, damit wir erlöst werden können. Philipper Kapitel 2. Wenn ihr diese demütige Haltung habt, dann wird eure Disharmonie abgebaut. Wir dürfen nicht vergessen, liebe Geschwister, es ist immer der Name des Herrn, der von unehrt wird, wenn Christen sich streiten. Wenn sie vielleicht auch in dem Dienst uneinig werden und dann verstritten auseinandergehen oder nicht mehr miteinander reden. Da steht nicht nur unser Ruf, sondern vor allem auch der Ruf unseres Herrn auf dem Spiel. Aber auch unser Ruf kann ganz schön verdunkelt werden, wenn wir das zulassen, dass durch unsere Sturheit und unsere Streitsucht Beziehungen kaputt gehen. Wenn wir heute gute Bibelkenner fragen würden, so direkt, nicht im Kontext einer Predigt, wo der Predigtext schon vorher gelesen wurde, sondern einfach so direkt, was wisst ihr eigentlich über diese zwei Frauen namens Evodia und Syntyche? Sehr wahrscheinlich würden die uns sagen, ach ja, das sind doch diese zwei Frauen da aus Philippi, die diesen Streit hatten, diesen Konflikt, und Paulus ermahnt sie in dem Brief an die Philipper. Die wenigsten würden sich daran erinnern, dass die Evodia und die Syntyche an der Seite des Apostels Paulus in Philippi für das Evangelium gekämpft haben. Das heißt nichts anderes, als dass sie ihm eigentlich gedient hatten, vielleicht mit ihm sogar die Schmach und die Leiden wegen des Evangeliums geteilt hatten. Diese beiden Frauen waren zusammen mit Clemens und noch anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens steht, wie Paulus das hier so schön formuliert, eine wertvolle Hilfe dem Apostel gewesen in seinem Dienst. Aber über all die Jahrhunderte hindurch erinnern sich wahrscheinlich die meisten Leute daran, naja, das waren eben diese zwei Frauen aus Philippi, die Unstimmigkeiten hatten. Und da drängt sich mir die Frage auf, wenn mein und dein Leben in einer einzigen Aussage zusammengefasst werden sollte, wie würde diese lauten? Das wäre schlimm, wenn sie so lauten würde: Der war immer unfreundlich. Oder: Die hat immer nur geklagt. Oder: Der war so unpersönlich. Oder: Der hatte nie Zeit. Viel schöner wäre es, wenn Aussagen zu hören wären wie: Die war immer so freundlich. Er war ein Beter. Sie konnte immer so gut ermutigen. Und er war ein Friedensstifter. Oder sie war eine Schwester, die nie über andere schlecht geredet hat. Wenn mein Leben in einer einzigen Aussage zusammengefasst werden sollte, wie würde sie lauten? Eine interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich wünschte mir schon sehr für mein eigenes Leben, dass diese Aussage positiv ausfallen würde. Schauen wir uns noch Vers 3 an aus unserem Text. Da lesen wir noch von einer herzlichen Bitte an einen treuen Weggefährten, dessen Namen wir nicht kennen, der aber sehr wohl den Geschwistern in Philippi bekannt war. Ich habe den Vers überschrieben, eine herzliche Bitte, sei eine Hilfe zur Versöhnung. Paulus fordert diesen treuen Weggefährten oder Mitknecht oder wie es eigentlich hier wörtlich heißt, Jochgenosse. Einer, mit dem er schon im Joch drin gesteckt hat, in die gleiche Richtung marschiert ist, was bewegt hat. Er bittet ihn, sich der Sache von Evodia und Syntyche anzunehmen und ihnen zu helfen, sich zu versöhnen. Dieser Jochgenosse soll ein Friedensstifter sein. Manchmal ziehen Unstimmigkeiten zwischen Geschwister, solche Gräben, dass sie die alleine nicht mehr überwinden können. Und da wird es notwendig, dass eine dritte Seite, ein Friedensstifter hinzukommt oder hinzugezogen wird, jemand, der objektiv und unvoreingenommen mit reifer geistlicher Urteilsfähigkeit den beiden streitenden Parteien helfen kann, wieder zusammenzufinden. Er soll helfen, dass wieder eine Brücke gebaut wird über diesen entstandenen Graben und dass die Beziehung zwischen den Geschwistern wiederhergestellt wird. Nun gibt es unter den Bibelforschern alle möglichen Vermutungen, wer wohl dieser treue Mitknecht gewesen sein könnte. Timotheus und Lukas wurden vorgeschlagen, andere meinen, Paulus würde Epaphroditus hier meinen. Und es gibt auch die Ansicht, dass das griechische Wort, das hier mit Weggefährte oder Mitknecht übersetzt ist, eigentlich ein Personenname sei, nämlich Synsygos. Wie dem auch sei, der Name dieser dritten Person oder wer es genau war, ist nicht annähernd so wichtig wie die Hilfe, die er den beiden Frauen hier bringen sollte. Ich gehe davon aus, dass es einer der Ältesten dieser Gemeinde in Philippi war. Auf jeden Fall spricht Paulus ihn hier an. Er bittet ihn, sich einzuschalten und den beiden Schwestern zu helfen, sich zu versöhnen. Denn sie gehören zur gleichen geistlichen Familie. Und ihr Streit verletzt die Gemeinschaft unter den Christen in Philippi. Deshalb war eine Lösung erforderlich. Es ist nämlich so, wenn sich Christen in einer Gemeinde nicht mehr verstehen, wenn sie miteinander streiten, wenn sie im Clinch liegen, uneins sind, dann hat das seine Auswirkungen, seinen Einfluss auf die ganze Gemeinschaft. Es besteht die Gefahr der Polarisierung, dass sich hinter diesen zwei Personen, hinter diesen zwei Namen eben eine Gruppen bilden, die dann, da sind mehrere Leute dann, die dann im Streit, in den Streit geraten. Das Ganze bauscht sich auf. Und die Gefahr wird ganz akut, dass die Gemeinde sich spaltet. Unser Verhalten, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen immer das Klima der ganzen Gemeinde. Paulus war das also ein großes Anliegen, dass die Braut nicht zänkisch ist. Und deshalb bittet er hier einen seiner Mitstreiter, eine Hilfe zur Versöhnung zu sein. Warst du schon mal so ein treuer Weggefährte, ein Mitknecht, der gebraucht wurde, um eine Versöhnung herbeizuführen? Das ist keine einfache Aufgabe. Es erfordert viel Einfühlungs- und Unterscheidungsvermögen, viel Liebe und Geduld und Barmherzigkeit für die Geschwister. Aber es ist auch etwas sehr Schönes, ein wichtiger Dienst, wenn man mithelfen kann, dass Menschen wieder zusammenfinden. Leider wissen wir nicht, wie die Geschichte in Philippi ausgegangen ist. Ob es möglich war, den Spaltpilz zwischen den zwei Frauen zu entfernen. Aber dieses Bibelwort hat uns heute gelehrt, wie wichtig es ist, zwischenmenschliche Konflikte anzugehen, sie nicht einfach nur zu verdrängen oder unter den Teppich zu kehren. Ich weiß nicht, vielleicht hat dieses Wort bei dem einen oder anderen eine alte, nicht verheilte Wunde aufgerissen, einen ungelösten Konflikt aus der Vergangenheit aufgeweckt. Vielleicht spürst du einen Schmerz, der niemals durch eine Versöhnung geheilt wurde. Und es kostet dich immer noch sehr viel emotionale Energie, um diese Wunde zu pflegen. Vielleicht bist du mit der Zeit auch schon bitter geworden. Wenn das der Fall ist, darfst du dich nicht wundern, dass du nicht mehr lachen kannst. Deine Unversöhnlichkeit, dein Nachtragen, deine Bitterkeit sind zu Freudenkiller geworden. Der Friede, die Zufriedenheit, die Freude, die du eigentlich haben könntest, rinnen dir durch die Finger, wie Wasser in einer Badewanne ohne Verschluss einfach wegläuft. Und da ist es so wichtig, diese persönliche Ermahnung ernst zu nehmen. Leg deine Unstimmigkeit bei, versöhne dich, werde wieder eines Sinnes mit dem Bruder oder der Schwester, mit der du den Streit hast. Dieser Heilungsprozess kann nur geschehen, wenn du dich ihm bewusst hingibst. Und er beginnt damit, dass du Gott ehrlich sagst, wie verletzt du eigentlich noch bist, und ihn bittest, dir zu helfen, die Beleidigungen und Verletzungen zu vergessen. Und vielleicht ist es wichtig, auch einen Freund oder einen Bruder, eine Schwester, jemanden, dem du vertraust, eine dritte Person eben, um Hilfe zu bitten. Lass nicht zu, dass ungelöste zwischenmenschliche Konflikte, aufgestauter Groll, dein Leben weiter vergiftet. Du kannst nicht feststehen im Herrn, wenn du diese Sache nicht bereinigst. Feststehen im Herrn kann nur, wer auch mit den Geschwistern versöhnt lebt. Nehmen wir also dieses Wort mit auf unseren weiteren Lebensweg. Wir wissen natürlich auch, solange wir auf dieser Erde leben, stehen wir immer in Gefahr, in Beziehungskonflikte zu geraten. Jenseits von Eden können wir unsere Hoffnung auf eine total konfliktfreie Umgebung begraben. Sorry, ich muss das so deutlich sagen. Aber wir können mit Hilfe des Geistes Gottes, das Wort Gottes, das, was wir heute hier gelesen haben, in unserem Leben anwenden. Und wenn es zu Konflikten und Unstimmigkeiten kommt, dann gilt es, die beizulegen, sich zu versöhnen, sich wieder ganz auf das Ziel auszurichten und festzustehen im Herrn. Denn wenn wir seine Nachfolger sind, dann ist uns das ein Anliegen, dass wir zu seiner Ehre leben. Es geht letztlich immer um ihn und um seinen Ruf. Und deshalb lasst uns als EFG Vullingen keine zänkische Braut sein. Nicht eine wie in der Parabel von Karen Mainz, die halb ramponiert daherkommt, sondern eine, die in schlichter Schönheit, und ich bezeichne diese schlichte Schönheit als eine Braut, als eine Gemeinschaft, die aus gesunden Beziehungen besteht. Das wäre schön, wenn wir so in dieser schlichten Schönheit dem Bräutigam entgegengehen. Das ist mein Wunsch, mein Gebet für unsere Gruppe hier. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken von Herzen für dein Wort. Dein Geist hat es eingehaucht. Es ist dein lebendiges Wort. Und es spricht immer irgendwo in unsere Lebenssituation hinein. Wir leben in einem Geflecht von Beziehungen. Vielleicht gibt es keinen Konflikt oder keine Störung mit Leuten aus der Gemeinde, aber man hat irgendeinen Konflikt, eine Unstimmigkeit, einen Streit mit anders jemandem. Jemand aus der Verwandtschaft oder aus der Familie. Ja, jede Beziehungsstörung hindert uns auf dem Weg. Und trägt dazu bei, dass wir so wie diese Braut humpeln und hinken und ramponiert dahergehen. Aber du willst uns verändern, du willst uns schön machen, du willst, Herr, dass in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander lieben, etwas von deiner Liebe sichtbar wird. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich möchte dich einfach bitten, dass du auch dieses Wort verwendest und gebrauchst in unserem Leben, dass wir verändert werden, schöner werden, dir ähnlicher werden. Das ist mein Wunsch für uns alle hier, dass du uns bewahrst vor Uneinigkeit, vor Streit, vor Konflikten. Und wenn es dem Feind gelingt, dass es doch zu solchen Konflikten kommt, Herr, dass wir dein Wort dann anwenden können, so wie wir es heute hier gelesen haben, diese Unstimmigkeiten beilegen und uns wieder ganz ausrichten auf das Ziel und feststehen.